Hallo, mein Name ist Sandy Jeschke und ihr hört European Urbanism, den monatlichen Podcast über europäische Städte aus europäischer Sicht. In der ersten Folge geht es um unsere eigene Stadt, Karlsruhe. Wie könnte es anders sein? Meine Gesprächspartner sind Bürgermeister Stapf und die stellvertretende Leiterin des Stadtplanungsamtes, Frau Dederer. Dann bedanke ich mich nochmal, dass Sie heute da sind, Herr Stapf und Frau Dederer. Der Podcast geht ja um European Urbanism und es wäre ganz gut, wenn Sie erstmal von sich selber ein bisschen erzählen, wie Sie zu Karlsruhe stehen, also Ihre eigenen Erfahrungen mit der Stadt.
Ja, also fange ich einfach an. Mein Name ist Heike Dederer. Ich habe hier in Karlsruhe studiert und das war auch so mein erster Kontakt zu Karlsruhe, Architektur und Stadtplanung. Habe dann hier Referendariat auch gemacht über das Regierungspräsidium und habe dann bei der Stadt Pforzheim kurz gearbeitet, also anderthalb Jahre gearbeitet und bin eigentlich hier so ein bisschen hängen geblieben, weil das immer abwechselnd mal wollte mein Mann weg, dann war ich gerade in der Ausbildung, dann wollte ich weg, hatte er gerade noch was zu tun und so lernt man Karlsruhe einfach kennen und lieben und inzwischen würde ich mich als Karlsruherin bezeichnen, fest verwurzelt hier vor Ort.
Ja, ich heiße Klaus Stapf, ich bin tatsächlich gebürtig in Karlsruhe, das heißt schon bald 60 Jahre hier und ja, habe das Studium der Ingenieurwissenschaften hinter mir, ist vielleicht ein bisschen untypisch für meinen jetzigen Job hier und habe auch dann 20 Jahre als Ingenieur gearbeitet, parallel war ich im Gemeinderat für die Grünen und bin dann auch erster, in Anführungsstrichen, grüner Bürgermeister, man ist immer Bürgermeister für alle, aber die grüne Fraktion hatte das Vorschlagsrecht geworden und habe auch meine Wunschbereiche Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz neben anderen bekommen und mache das jetzt beinahe 10 Jahre.
Also Sie wurden in die Rolle gewählt von der Fraktion dann so?
Vom Gemeinderat.
Vom Gemeinderat, okay. Das war für mich auch noch eine Frage, wie das überhaupt funktioniert. Wie wird mein Bürgermeister bei Herrn Mentrup? Ist es mir klar, bei den restlichen war mir das nicht so ganz geläufig.
Nein, die baden-württembergische Gemeindeordnung sieht vor, dass die Fraktionen nach Proporz des Kommunalwahlergebnisses vorschlagen dürfen. Okay. Und mit dem Ergebnis, dass die Grünen jetzt ja schon eine ganze Weile so um die 20% haben, ist es dann halt eine Bürgermeisterinnen- oder Bürgermeisterstelle.
Sie machen ja Stadtentwicklung und auch die grüne Stadtentwicklung. Karlsruhe hat ja sehr großen Grünanteil, wobei ich jetzt nicht sicher bin, wie umfangreich tatsächlich der Prozentsatz ist, aber in Hartwald sind wir doch gut ausgestattet.
Mhm, auf jeden Fall.
Aber es wird sich ja in Zukunft auch so einiges ändern bei uns klimatechnisch. Wie geht das Stadtplanungsamt vor? Wie geht das in Ihre Ebene ein?
Also erstmal der Anteil, da kann man sich drüber streiten, liegt so zwischen 40% und 50%, je nachdem, ob man die Sportflächen auch zu Grünflächen zählt oder nicht. Also da gibt es so Grenzwerte, aber wir sind tatsächlich eine sehr grüne Stadt und ich denke, das ist auch unser großes Glück. Das ist das eine, wie Sie sagen, Hartwald, der ja bis ans Schloss rangeht, ja, wo gibt es eine Stadt, wo man von der Fußgängerzone aus irgendwie in den Wald kommt. Und das andere ist aber, wir liegen tatsächlich im Oberrheingraben mit einer großen Hitze. Entwicklung im Sommer, das auch zunehmen wird. Und jetzt ist die Frage, wie geht die Stadtplanung damit um? Erstmal ist unsere große Überschrift die Stärken nutzen und ausbauen. Ja, wir haben jetzt vor 2 Jahren einen Klimaanpassungsplan erstellt für die Stadt, einen städtebaulichen Klimaanpassungsplan. Und da ist vor allem die Förderung kleiner Grünflächen drin vorgesehen, also Verdunstungsflächen, die dann im Sommer tatsächlich Kühle bringen. Und das andere, das große Thema ist natürlich der Erhalt und die Zusammenführung dieser großen Achsen, also Hartwald bis ans Schloss ran, den Zoo von Süden, Stadtgarten und Zoo von Süden wirklich da fortführen. Die Günter-Klotz-Anlage und der Stadtpark Südost sind so die großen Bereiche, die wir einfach auch in Zukunft brauchen und die wir sichern müssen.
Und also so kleinere Pocketparks heißen die ja, wenn ich alles da möchte. Gibt es da welche? Also ich kenne jetzt keine direkt in Karlsruhe.
Pocket Parks ist, glaube ich, gar nicht so viel, was man kennt, sondern das sind eher tatsächlich Hinterhöfe, die es dann geschafft haben, grün zu bleiben und, und einen Rasen zu haben und eben nicht als im schlimmsten Fall Stellplatz für Autos genutzt zu werden. Das sind nicht die großen Flächen, die man kennt. Also was viele kennen, ist zum Beispiel der Kaisergarten an der Kaiserallee in der Weststadt. Das ist so ein klassischer Pocket Park, der wirklich für den Block und die umgrenzenden 4-5 Blöcke dann tatsächlich eine Entlastung bringt in heißen Tagen und der dann wirksam wird. Und auf solche Flächen setzen wir und solche Flächen versuchen wir auch über neue Bebauungspläne auch wieder dann neu reinzukriegen. Also dass es wirklich ein Pflanzgebot gibt auch.
Okay. Gibt es dann auch eine Vorgabe, was für Pflanzen hinkommen oder ist das dann noch nicht mit drin?
Sollen einheimische Pflanzen eingesetzt werden. Das passiert auch weitestgehend. Das ist also inzwischen anerkannt, dass wir hier letztendlich dann auch das Thema Naturschutz mit einbinden. Vielleicht noch als Ergänzung, also mir ist es auch wichtig, dass wir eine große Flächenkulisse sichern. Deshalb war es auch immer mein Ansatz und ist es weiterhin, unter Schutzstellungen zu erreichen. Das sind beispielsweise 2010 der alte Flugplatz zu nennen. 70 Hektar innenstadtnah gibt es ganz selten. Oder 2016, glaube ich, war es. Dann die Giesbachniederung, das sind beinahe 300 Hektar im Außenbereich. Und wir haben einige weitere Flächen im Verfahren. Das heißt, letztendlich auch die Peripherie soll grün sein, um dem Thema Naherholung letztendlich auch Raum zu geben. Das heißt, die Menschen können aus der Stadt raus, können sich dann, wenn sie mit dem Fahrrad vielleicht dahin gefahren sind, dann ohne sich ins Auto zu setzen, an der Natur erfreuen und an den kühleren Temperaturen. Ja. Sie haben völlig recht. Wir können sehr froh sein, dass wir einen relativ großen Grünflächenanteil haben, weil der Klimawandel das für unsere Lage im Oberrheingraben auch wirklich notwendig macht. Und es sind eben die zwei Bereiche. Schöne Umgebung und Peripherie zur Naherholung, aber auch die Begrünung der Innenstadt. Da haben wir eigentlich, glaube ich, in den letzten Jahren erst begonnen, die Werkzeuge zu entwickeln und auch die Wertigkeit zu erkennen. Wenn man die Klimaprognosen ernst nimmt, muss da schon noch einiges passieren, auch wenn wir auf einem guten Weg sind.
Ja, also ich habe gesehen, jetzt zum Beispiel für die Kaiserstraße, das neue Park, also der neue Fußbodenbelag, der ist ja auch eher hell, was ja von Vorteil ist, wegen Albedo-Wert.
Genau, genau. Das ist die Rückstrahlfähigkeit ist da deutlich geringer und das ist heiz oder höher und dadurch heizt es sich nicht so auf. Genau, also die Aufwärmung ist geringer. Und ich habe auch jetzt ganz unterschlagen, neben den Pocket Parks haben alle neuen Bebauungspläne, die wir jetzt festsetzen, auch einen Anteil an Dachbegrünung, Fassadenbegrünungen. Also wirklich grün am und ums Haus. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sehr stark darauf achten, dass man zum Beispiel Stellplätze möglichst nicht ebenerdig ohne Baum in großen Flächen ums Gebäude drumherum stellt, sondern dass man die eher stapelt, unter die Erde bringt. Also dass man da auch flächenökonomischer arbeitet und nicht automatisch die gewonnene Fläche dann für eine Bebauung nutzt, sondern auch eben mal für eine Grünfläche. Also das sind so, wie Sie es Pocket Park genannt haben, aber das einfach immer wieder so viele kleine Punkte, also eigentlich so Mosaiksteine für eine für ein kühles Karlsruhe sich ergeben.
Stichwort Stellplätze, also ich weiß, dass in Zukunft wird sich ja die Mobilität sehr stark ändern, einfach aufgrund der E-Fahrzeuge, beziehungsweise wenn dann das automatisierte Fahren kommt. Wie ist das denn in Karlsruhe? Also wir haben ja im Ring, im Zirkel haben wir ja mehrere Parkhäuser. Wird da noch dran gedacht, die auszubauen oder sollte die eher zurückgebaut werden? Also London ist wohl jetzt am Überlegen, zurückzubauen. Also ist, ich weiß immer, ganz gefährlich ist das Thema, also, aber...
Ja, ist auch ein unguter Punkt, weil wenn wir jetzt uns neu entscheiden könnten, würden wir die Parkhäuser natürlich auf gar keinen Fall mehr dort anordnen. Sehen vielleicht also die Geschäfte nochmal anders. Ja, die sind froh, dass die Leute zu ihnen kommen, aber eine moderne Stadtplanung hätte die Parkhäuser einen Ring weiter draußen auf jeden Fall. Okay. Und wir wollen die auf keinen Fall ausbauen, also für mehr Stellplätze, sondern wenn, dann eher zurückbauen, ohne dass jetzt erstmal ein dramatisch großer finanzieller Schaden entsteht. Eine Idee ist zum Beispiel auch die Parkgarage am Ständerhaus. Das ist ja jetzt auch eine städtische Garage, eher als Fahrradparkhaus, zumindest in einzelnen Geschossen umzubauen. Ja, also da ist man, dieser Zwang, mit dem Auto reinzufahren oder diese große Attraktivität, dass man dann direkt am Einkaufsmarkt dann seinen Stellplatz kriegt, dass man das zurückfährt, das wäre schon unser Ziel, aber das ist halt jetzt schwierig.
Ja, natürlich. Also es ist immer, egal wo man hinkommt, ist das ein Riesenproblem und da muss jede Menge Leidensdruck kommen. Ist denn da, also verfolgt das international aufgrund meiner Tätigkeit, ist da was in Planung, dass man dann sagt, halt eben nur Fahrzeugflotten bei den automatischen halt eben nach Karlsruhe reinzulassen oder ist sowas noch gar nicht in Legung? Also Fahrzeugflotten, also es gibt die in der Mobilität diese Überlegung, dass wenn halt eben automatisiertes Fahren kommt, dass dann nicht mehr die Leute alle ihr eigenes Auto haben, sondern eine Fahrzeugflotte, auf die man halt zugreift, also wie bei Stadtmobil. Und dementsprechend halt man rein theoretisch die Menge der Fahrzeuge sozusagen reduzieren und damit halt eben auch die notwendige Menge von Stellflächen reduzieren könnte.
Also grundsätzlich, dass es über eine Zulassung geht, so weit sind wir nicht. Aber was wir machen, ist Carsharing. Also das ist natürlich ein zentrales Thema, das wir sehr fördern, wo wir jetzt auch froh sind über die neue Gesetzgebung, dass Carsharing-Firmen auch im öffentlichen Raum Stellplätze reserviert bekommen. Und es ist in der Tat so, dass Karlsruhe ist die Carsharing-Hauptstadt. Und das reduziert tatsächlich den Anteil der Pkw-Flotte insgesamt um ein Zehntel. Also man sagt, genau, ein Carsharing, ein intensiv genutztes Carsharing-Auto ersetzt 10 oder 9 andere. Also vorher 10 Autos, hinterher 1, ja, 9 weniger.
Okay.
Und das ist auf jeden Fall ein Riesengewinn. Das sieht bei der E-Mobilität ganz anders aus. Die ist ja jetzt gerade schwer in Diskussion und der Retter wird als der Retter diskutiert. Die bringt jetzt für den Städtebau erstmal nichts, weil es ist vorher ein Auto, hinterher ein Auto. Ja. Ja, es bringt in Richtung Lärmaktionsplan was, weil die natürlich deutlich leiser sind. Aber die Fläche, der öffentliche Raum, ist auch leider erstmal zugestellt.
Also Mobilität ist sicherlich in einem Umbruch. Wir haben die ganze Zeit oder tun es natürlich noch auf moderate, kooperative Modelle gesetzt. Das ist beispielsweise Förderung von Carsharing, das ist Ausbau des ÖPNV, das ist, wo wir ja sehr stark sind, Ausbau des Fahrradverkehrs. Begonnen haben wir auch bei den Fußgängern. Aber auch, es ist auch klar, dass man so langsam, oder dass wir, dass die Stadt Karlsruhe auch so langsam an eine Grenze kommt, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, die nicht immer einvernehmlich sein können. Und E-Mobility und automatisiertes Fahren, das steht in den in den Kinderschuhen, in den Anfangszeiten. Das ist noch nicht absehbar, wie es wirklich ausgeht. Wünschenswert wäre es sicher, vor allen Dingen auch eine Reduzierung des parkenden Verkehrs. 95% der Autonutzung ist passiv, also das Auto nimmt nur Platz weg. Auch Karlsruhe leidet natürlich darunter, dass die Autos immer größer werden, die SUVs belasten tatsächlich den Verkehr, weil in kleineren Straßen zwei Autos nicht mehr aneinander vorbeikommen, das erlebt jeder selbst und naja, da muss man dann schon konstatieren, dass da auch zwei Welten aufeinandertreffen von Bürgern, die sehr umweltbewusst leben möchten, Alternativen suchen, kleinere Autos fahren, wenn sie überhaupt fahren, Carsharing machen und anderen, die halt tatsächlich noch großen Wert drauf legen, selbst ein großes Auto zu besitzen. Und ich persönlich glaube, dass es langfristig nicht möglich sein wird, das ohne Restriktionen hinzunehmen oder durch andere Werkzeuge eben unattraktiver zu machen.
Karlsruhe ist ja auch eine der Fahrradfahrerstädte inzwischen. Das war ja früher nicht so, habe ich gelernt. Wie ist denn das Verhältnis? Also bei uns auf dem Campus Süd ist es so, dass die meisten, also Stresssituationen, um es mal so auszudrücken, sind halt hauptsächlich zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern. Aha. Ist das auch in der Innenstadt so? Oder wie geht die Stadt mit den Fahrradfahrern um, die ja inzwischen wesentlich stärker sind?
Ja, wir sind von der positiven Entwicklung ein bisschen überrollt worden, muss man sagen. Der Model Split hat sich viel schneller Richtung Fahrradfahrer entwickelt, als wir gedacht haben. Und es bedeutet natürlich auch, dass es Nutzerkonflikte gibt. Mhm. Den muss man sich stellen. Ich bin der Meinung, letztendlich sind alle Verkehrsteilnehmer Menschen und letztendlich gibt es unter allen Verkehrsteilnehmern welche, die sich nicht an die Regeln halten und dem muss man entgegenwirken. Das, das ist einfach für ein Miteinander in einem Verkehrsraum mit vielen Teilnehmern unabdingbar. Da müssen sich auch die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer dran halten. Ich fahre auch 5000 Kilometer im Jahr, also kann sagen, dass ich gerne Fahrrad fahre und auch viel in der Stadt unterwegs bin. Also man kann sich an die Regeln halten, ohne allzu sehr zu leiden. Andererseits muss man natürlich auch klar sagen, das gilt auch für die Autofahrer. Es hat da gar keinen Sinn, jetzt in gute und böse Menschen aufzuteilen. Es hat auch immer den Nachteil, dass diese Aufteilung in gut und böse immer die Guten machen. Und letztlich müssen sich alle daran halten. Wir müssen tatsächlich schauen, wie wir mit dieser großen Anzahl von Fahrradfahrern positiv umgehen. Also die Möglichkeiten müssen noch verbessert werden, da sind wir aber auch dran. Wir brauchen schon noch einige zusätzliche Routen, wir brauchen zusätzliche Abstellplätze. Ich war gerade letzte Woche aus anderem Anlass, aber habe es dann genutzt in Münster und habe mir mal, die liegen ja noch knapp vor uns als Fahrradstadt, und habe mir es mal angeschaut. Da gibt es schon noch ein paar Ideen, die man nach Karlsruhe übertragen könnte, und deshalb ist die Weiterentwicklung da sinnvoll und notwendig, aber grundsätzlich ist es natürlich besser, wenn es noch mehr Fahrradfahrer gibt, weil ansonsten gäbe es ja noch mehr Autofahrer und das wäre ja tatsächlich noch ungünstiger für den Straßenraum. Das muss sich auch immer, glaube ich, jeder Autofahrer und jede Autofahrerin, die sich über Fahrradfahrer aufregt, überlegen, dass wenn die auf der Straße wären, dass sie dann noch mal 50 Meter weiter hinten im Stau stehen.
Definitiv.
Und die Stadt macht natürlich schon große Anstrengungen auch in Richtung Umbau. Ja, früher, ich sag mal vor 20 Jahren, da war das noch ganz üblich, dass der Fahrradweg mit auf dem Gehweg oder auf einen Teil des Gehwegs geführt wurde. Das sind wir jetzt ja gerade an jeder Ecke dabei, das umzubauen. Da, wo es geht, da, wo es sinnvoll ist, da, wo wir das Geld dafür haben. Es gibt das 20-Punkte-Programm, das jetzt Stück für Stück eben umgesetzt wird, Route für Route angegangen wird. Und das ist, hat sich, glaube ich, schon auch bezahlt gemacht, auch die Aufstellflächen an den Kreuzungen, ja, dass man einfach weiß, wo man stehen kann, wo man sicher steht, wo sich auch plötzlich Leute langtrauen, die nicht ganz so super sicher starten. Das baut man ja dann relativ schnell wieder aus. Und das ist schon auch ein Kraftaufwand, den wir unternommen haben und an dem wir noch dranbleiben. Ja. Potenzieller Konflikt kommt jetzt eher nochmal auf uns zu mit den zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei den Fahrradfahrenden. Also die normalen Radler, sage ich mal, Radlerinnen, und die dann echt schnell fahren. Früher hat man gesagt Fahrradkuriere, inzwischen kann sich mit einem Pedelec jeder irgendwie eine Beschleunigung zulegen und so. Also da wird man auch nochmal überlegen müssen, wie man das Thema dann gehandelt bekommt.
Ja, zumal das ja auch halt teilweise recht ältere Generationen sind. Also ich weiß noch, ich bin letzte Woche am Schloss lang und dann auf einmal zischt dann wieder so ein Hobby vorbei und ich so, ui.
Und da bin ich mir auch nie ganz sicher, ob die das Tempo wirklich so unter Kontrolle haben.
Ja, ja, ich habe jetzt in meinem Umweltamt ist auch ein Fahrradfachmann, da habe ich jetzt mal untergebracht, der kennt ja Händler sehr gut, ob die Händler nicht für sich das Geschäftsfeld entdecken könnten, Pedelec-Käufern einen Kurs anzubieten.
Ja, das ist. Ja, weil das ist echt dann ungewohnt auch erstmal. Ne?
Also, ja, und es sind tatsächlich Menschen. Das Schöne an den Pedelecs ist ja, dass es Menschen des Fahrradfahren erschließt, die vorher eben nicht mehr viel gefahren sind. Aber das heißt halt auch, sie haben keine Routine und steigen dann auf ein schnelles Fahrzeug und Man kann halt, also 25 ist auch nicht so langsam, man kann aber auch dann bis zu 50, wenn man nach unten fährt oder ein entsprechend leistungsstarkes Pedelec hat, erreichen. Und das sind halt Geschwindigkeiten, die bei einem Unfall tödlich sein können.
Das kommt mir dazu. Aber abgesehen von Mobilität, was gehört da noch zu Ihrem Bereich, Herr Stapf? Also ich habe gesehen, Friedhöfe und
andere. Friedhöfe, ja. Also da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass es gelungen ist. Ich habe da sehr viel Offenheit auch, nachdem die Idee dann mal im Raum stand, erfahren, Friedhöfe für das Thema Naturschutz zu erschließen. Wir haben beispielsweise jetzt begonnen, auf dem Hauptfriedhof und glaube ich auf zwei Stadtteilfriedhöfen inzwischen, Imker auf Friedhöfen zuzulassen. Das heißt, Friedhöfe sind natürlich gute Bienenweiden, weil eigentlich ganzjährig irgendwas blüht. Und gleichzeitig haben wir schon vor einigen Jahren, was mich allen gefällt, die Verwendung von Herbiziden und Pestiziden aufgegeben. Okay. Das heißt, letztendlich ist tatsächlich auch ein Bereich, in dem Biotope entstehen können. Und der Hauptfriedhof beispielsweise ist auch sehr groß, ist ein ungestörter Bereich. Da haben wir auch eine sehr hohe Artenvielfalt bei den Vögeln. Und das heißt, auch Friedhöfe kann man ins grüne Stadtbild einbinden.
Ja. Hauptfriedhof, das ist der in der Oststadt, oder?
Ja, ja. Genau, Heidelberger Straße.
Genau.
Ja. War mir jetzt nicht ganz sicher.
Große.
Ja, also ich war auch schon da drauf und sehr schön von der Anlage her. Also ich komme ursprünglich aus Leipzig, Südfriedhof, absolut genial von der Anlage her. Also deswegen.
Also dieses Parkähnliche möchten wir auch weiter pflegen im Friedhof. Ich gucke mal, das ist ja interessant, wenn man zuständig ist und ich komme ja viel in Deutschland umher, aber auch im Urlaub, wenn man für was zuständig ist, dann schaut man sich das immer, wie es andere machen. Also meine Frau ist als bisschen überrascht, dass ich die Friedhöfe im Urlaub besuchen möchte.
Aber, ich kann es nachvollziehen.
Aber es hat tatsächlich oft eine schöne Atmosphäre, die aber, das haben wir natürlich im Hauptfriedhof, meistens mit dem alten Baumbestand verbunden ist. Das gibt da sehr viel und darum kümmern wir uns, also dass auch die jüngeren Friedhöfe irgendwann einen alten Baumbestand haben.
Und ansonsten weitere Themen, die jetzt bei Ihnen...
Ja gut, wir haben ja gerade ganz frisch im Sommer jetzt auch vom Gemeinderat abgesegnet, das Thema grüne Stadt entwickelt, das eigentlich in diesem Bereich, ich habe noch andere, wie das Krankenhaus oder die Feuerwehr, die jetzt glaube ich aber an der Stelle nicht so eine große Rolle spielen, aber in dem Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit wesentliche Themen zusammenfassen, weil wir möchten mit diesem Thema grüne Stadt die Bereiche Klimaschutz, Naturschutz und Gesundheit, auch ein wesentliches Thema, möchten wir zusammenfassen in räumlicher Ausprägung betrachtet und zum einen unsere eigenen Aktivitäten ergänzen, entwickeln, fokussieren, in Synergie bringen, das heißt letztendlich auch Räume multifunktional gestalten, gerade weil wir wenig Flächen haben, was wir uns vornehmen, diese Flächen mit einer hohen Qualität auszustatten, also sie dahin zu entwickeln oder eben die Qualität zu erhalten. Also das ist letztendlich so ein Bereich, der ganz stark meine Aktivitäten beim Thema Nachhaltigkeit, Umwelt zusammenfasst. Und was noch besonders ist, zum einen, klar, wir haben Vorbildcharakter, wir haben auch natürlich Gestaltungsmöglichkeiten als Stadt, das Stadtplanungsamt, über das Gartenbauamt, aber wir möchten auch die Bürger beteiligen, also die Hälfte des Themas grüne Stadt soll auch die Animation der Bürger sein, die Beteiligung der Bürger, die Ermöglichung von Bürgerprojekten zu diesen genannten Themen.
Okay, und wie ist da die Resonanz? Also ich habe gesehen, es gab einen Fotowettbewerb auf der
Webseite. Ja, es gab einen Fotowettbewerb mit schönen Bildern und einigen, das war aber Teilnehmern, das war aber im Prinzip nur so ein Aufhänger. Also das Wesentliche sind tatsächlich, wir nennen sie Anpackerprojekte, Projekte, wo Bürger und Bürgerinnen meistens in ihrem Quartier, muss aber nicht sein, kann auch in einem Freiraum sein, daran arbeiten, dass die Stadt grüner wird. Und da haben wir vor ungefähr einem Jahr einen Workshop gemacht, kamen 100 Bürgerinnen und Bürger, die da ihre Ideen eingebracht haben. Da wurden dann 12 Projekte ausgewählt von den Bürgern selbst. Und die werden jetzt weiterentwickelt, das heißt manche auch nicht, weil manchmal ist halt auch eine schöne Idee da. Voraussetzung ist die Bürgerbeteiligung, die kontinuierliche. Also nicht nur zu sagen, Stadt mach mal, das versuchen wir schon auch aus eigenem Antrieb, keine Frage. Aber es sollen wirklich Projekte sein, die die Bürger entwickeln und betreiben. Ja. Das heißt, es gibt auch Parallelideen dazu, also nicht nur aus diesem Workshop, aber wir haben in der Lorenzstraße stehen jetzt 3 Felsenbirnen, das sind so Baumsträucher, in großen Containern. Und die Bürgerinnen, die da als Anwohner die Idee geboren haben, die müssen die schon selbst pflegen, gießen und verlangt natürlich schon ein dauerhaftes Engagement, soll zum einen einfach zusätzliche Leistungen in Grüninfrastruktur, sei es jetzt bezüglich Gesundheit, Klimaschutz oder Naturschutz generieren, die wir sonst nicht machen würden. Ja. Also es geht nicht darum, dass wir weniger machen, sondern dass mehr entsteht, aber auch, dass Identifikation entsteht, gerade in den Quartieren. Das heißt, zum einen konkret, dass die Bürgerinnen und Bürger sich der Projekte annehmen. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Nachbarschaft, beispielsweise auf Sicherheit und Sauberkeit. Aber es öffnet natürlich auch den Blick überhaupt für das Thema und sie zeigt gleichzeitig aber auch Möglichkeiten auf, ich kann selbst was tun. Also wir haben ja das große Problem, dass die Medien ganz viel über den Klimawandel berichten, aber politisch eigentlich sich beinahe gar nichts tut und letztendlich auch die Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen, wie sie beginnen sollen. Also man hat Angst vor unangenehmen Veränderungen, möchte natürlich seinen Wohlstand oder was man so empfindet behalten. Da fehlen einfach auch so die Alternativen, die zeigen halt mal, das ist nicht nur Leiden, das kann auch gestalten sein, das kann auch positiv sein, das kann auch bereichernd sein. Und mit solchen Projekten hoffe ich, dass Bürger das in Selbsterfahrung dann letztendlich für sich entdecken.
Also würden Sie sagen, dass die Resonanz gut ist oder ist das halt eben noch, steckt das noch in Kinderschuhen? Also ich weiß, dass eben international das immer stärker kommt, beziehungsweise auch deutschlandweit halt eben Bürgerbeteiligung, dass man nicht mehr dieses Aufoktroyieren hat, so nach dem Motto, du machst das jetzt, sondern dass man sich wieder mehr identifiziert mit seinem Bereich oder ist das...
Naja gut, wenn ich mal davon ausgehe, dass so eine grüne Stadtprojekt auf Jahrzehnte angelegt sein muss, dann kann man vielleicht schon eher noch von Kinderschuhen reden, aber es ist schon sind nicht mehr die Babyschuhe, die nur zum Füßewärmen da sind, sondern es sind schon tatsächlich die Schuhe, in denen die ersten Schritte gemacht werden. Und das ist weltweit ein Thema, das machen auch andere Städte, also die Gorillas in New York waren wohl die ersten. Gleichwohl machen wir schon relativ viel und wir haben eine sehr gute Resonanz, kriegen immer wieder Anregungen, müssen dann aber auch das Ganze auch immer wieder ins Verhältnis setzen, den Bürgern sagen, wie viel können wir unterstützen, was nicht. Es ist ein Lernprozess auch in der Verwaltung, weil die Verwaltung ist ein Spiegel der Gesellschaft und da ist auch nicht jede und jeder sofort auf dem Trip, den Bürgern mehr Gestaltungsspielraum zu überlassen oder auch grundsätzlich sich noch mehr, manche sagen ja, das stimmt ja auch, Karlsruhe ist eine grüne Stadt, damit können wir eigentlich zufrieden sein, aber zum einen ist es schon schwer genug, das zu erhalten, weil man ja auch immer wieder dem sozialen Wohnungsbau oder auch anderen Themen geschuldet grün opfern müssen, dafür müssen wir ja Ausgleiche schaffen, um den Status zu halten und dann ist es auch halt auch einfach klar, der Klimawandel wird kommen. Die ersten 1,5-2 Grad haben wir schon versemmelt. Also die Korallenriffe sind tot. Machen wir uns mal nichts vor. Wir müssen jetzt in Karlsruhe nicht direkt stören. Schade ist es trotzdem. Und die Temperaturerhöhung wird in den Städten noch höher sein. Das muss einem auch klar sein. Also wir werden, sollte man es auf 3 Grad zum Beispiel begrenzen, werden wir bei 6-7 landen. Und dazu bedarf es einfach noch deutlicher Veränderungen in vielen Bereichen.
Nun bin ich ja auch für Campusradio hier und dann ist das Thema natürlich die Studierenden im KIT beziehungsweise halt auch an den anderen Hochschulen. Wir haben ja 5 staatliche. Und ich habe vorhin mal noch nachgezählt, wir haben ungefähr 40.000 Studierende in ganz Karlsruhe. Da entsteht natürlich auch ein gewisser Druck in Bezug auf Grünflächen, aber auch in Bezug auf Wohnungen. Also das Thema ist ja jedes Jahr wieder. Ich warte nur drauf, ob das nächste wieder das durch die Presse geht. Wir haben zu wenig Wohnungen für die Studierende. Und dann ist natürlich die Frage, Nachverdichten geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also man kann ja nicht überall schnell mal einfach ein zusätzliches Stockwerk aufbauen. Sondern man muss halt eben auch gucken, wo man eben hin kann. Und die Frage ist jetzt, wie macht man das? Also wie vereinbaren Sie das mit den anderen Zielen?
Ja, eigentlich haben wir so ein Dreibein-Konzept entwickelt. Also das eine ist wirklich, sich um den Bestand kümmern, also auch über die Sanierungsgebiete, Aufwertung der Bereiche, die wir haben. Da auch Aufwertung öffentlicher Raum schafft dann gleichzeitig auch nochmal Potenzial in den bebauten Bereichen. Also wie Sie sagen, mal einen Stock drauf. Mhm. Oder vieles passiert ja auch von alleine. Das muss gar nicht ein Stock drauf sein, sondern das sind dann Investoren, die ein altes Haus kaufen, abreißen und 2 Stock höher bauen, ja, weil viele sagen, ein Stock drauf, das geht ja alles gar nicht, aber es geht dann schon, wenn sich's rechnet, da geht erstaunlich viel und wir gucken, dass wir da wirklich zweigleisig fahren, also wirklich die Freiräume aufwerten. Dann zum Beispiel mal freihalten auch von Stellplätzen und eher da eine grüne Fläche dann noch zu ergänzen zu so einer Nachverdichtung. Das ist eine, die Sanierungsgebiete, die Nachverdichtungen auch in den Siedlungen. Mhm. Zum Beispiel für die Waldstadt haben wir einen Rahmenplan aufgestellt. Da waren wir uns auch mit der Bevölkerung einig, wenn man da einen Mehrwert für die vorhandene Bevölkerung schafft, zum Beispiel, dass die neuen Gebäude dann eine Tiefgarage kriegen und den Stellplatzdruck ein bisschen entzerren, verkraftet man auch nochmal ein Gebäude, ohne dass man jetzt wirklich eine große Qualität verliert. Ja, die müssen gut platziert sein und die müssen klug überlegt sein, aber dann geht es schon. Und das dritte ist jetzt eben die Suche nach neuen Bauflächen über die Flächennutzungsplanung. Und da sind wir auch sehr vorsichtig unterwegs. Also wir haben deutlich weniger als die Stadt aus ihrer eigenen Prognose heraus bedürfte. Ja, also das wären, glaube ich, 265 Hektar, die wir rein rechnerisch suchen müssen. Und wir sind jetzt bei 65 Hektar, also ohne die 200, und haben gesagt, okay, damit müssen wir jetzt auskommen, das müssen wir managen. Natürlich sind es neue Flächen, aber auch da eben immer mit einem, wie geht man dann mit der Landschaft um? Das Schöne an der Planung ist ja eigentlich auch, dass man über diese neuen Bauflächen jetzt zum Beispiel in Neureuth nochmal ins Überlegen gekommen ist, braucht man dieses Stück Nordtangente zwischen B36 und Linkenheimer Landstraße. Also muss der Grünraum nicht eher eine andere Qualität haben, nämlich wirklich eine Freiraumqualität. Und das sind, glaube ich, die Wege, wo man dann doch noch gut zu einem Ziel kommt.
Aber es ist ein ständiges Ringen, in freundschaftlicher Art und Weise ringen zunächst wir in der Verwaltung um diese verschiedenen wichtigen Schwerpunkte. Das ist auch anerkannt, dass eigentlich alles notwendig ist, dass aber halt nicht alles geht. Auch die Studenten möchten ja Freiräume. Bezüglich grüner Stadt ist Naherholung und Bewegungsräume ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Und dann ist halt danach zu schauen, dass trotzdem intelligente Möglichkeiten gesucht werden, mit möglichst wenig Flächenverbrauch dann neue Bedarfe zu decken. Ja. Langfristig glaube ich, dass auch Karlsruhe die Entwicklung nehmen wird, dass die Wohnungen wieder kleiner werden. Das beobachten wir schon in Städten wie München oder auch Stuttgart wohl seit neuestem. Wenn man mal eine theoretische Rechnung aufmacht, wir haben 300.000 Einwohner. Wenn jeder einen Quadratmeter weniger zum Wohnen hätte, würden 300.000 Quadratmeter Wohnfläche frei. Das ist jetzt sicherlich eine Betrachtung, die man eher über 30 Jahre sehen muss. Aber ich glaube, das wird ein Weg sein. In den letzten Jahrzehnten ist der Flächenbedarf pro Mensch, auch pro Arbeitsplatz übrigens, immer deutlich nach oben gegangen. Ich denke, da sind wir in eine Sättigung gelaufen, die wahrscheinlich sogar zu einer Umkehr führt. Und wir tun gut daran, eben den Druck, alles zu bebauen, nicht nachzugeben, weil irgendwann kippt es, dann ist die Stadt nicht mehr attraktiv und dann hat man die Flächen und sie werden gar nicht mehr nachgefragt.
Also das merkt man auch bei den Architekten, also in der Architekturausbildung, also da gibt es auch immer mehr diese Tiny Homes oder solche Sachen, die dann, wo dann wirklich halt überlegt
als ein Pol,
wird,
genau,
was man halt eben machen kann. Also das ist ja einer der großen Punkte. Ja. Das ist, denke ich, also nicht nur in einer kleineren Stadt wie Karlsruhe, so, sondern in den richtig großen Metropolen, wo es dann richtig zur Sache geht, also ob das nur London ist oder Shanghai oder so.
Also ich sehe da auch eine positive soziale Zukunft, indem man zum Beispiel wirklich nochmal sich selber auf so auf kleine, sehr persönliche Wohnungen reduziert und dann pro Gebäude oder pro Block auch nochmal eine andere Form von Gemeinschaftsräumen auch dann hat, vielleicht auch eine gemeinsame Gästewohnung oder so. Das sind ja auch so Baugruppenmodelle oder wo man dann sagt, es gibt irgendwo eine große Küche mit einem großen Raum dabei und dann, wenn man dann mal seinen, keine Ahnung, 40. Geburtstag feiern will, dann kann man den Raum auch haben und muss nicht 10 Jahre lang eine Wohnung dafür freihalten, falls man mal 20 Leute einladen will. Also da gibt es, glaube ich, auch noch viel sehr charmante Modelle, die uns da bestimmt gute Dienste leisten.
Die wachsende Share-Economy weist uns ja den Weg. Also wir sind bei dem Autofahren, beim Carsharing sind wir schon Nummer eins. Dann heißt es vielleicht auch, dass die Karlsruher Bevölkerung eine gewisse Offenheit hat, solche Wege zu gehen. Und ich selbst fest in meinem jüngeren Bekanntenkreis um meine Tochter und andere, dass der Status des Besitzens eigentlich an Wert verliert. Dass andere Dinge, Mobilität, aber nicht mehr über Autobesitz, sondern über Beweglichkeit eben an Wert gewinnt und Flexibilität und dass diese statischen Besitztümer gar nicht mehr so wichtig sind.
Also wobei ich denke, das ist immer noch eine Generationenfrage einfach, also was man merkt. Ich sehe das bei mir im Freundeskreis. Die eine Familie, die hat ein Haus und aber auch nur ein Auto immerhin und andere, die haben ein Auto, obwohl sie in München wohnen. Aber für mich als Karlsruherin wäre es ehrlich gesagt nur was da steht und ein Porsche ist zu teuer, um da stehen zu lassen. Und deswegen, also ich persönlich nutze auch Carsharing. Aber in Bezug auf die Studierenden, da die, ich meine, diesen Wirtschaftsfaktor, aber bringen die sich halt eben auch sehr stark in die Stadt ein? Haben Sie da den Eindruck, dass die sehr viel Druck machen in Bezug auf grüne Stadtentwicklung? Oder ist das eher, sind die einfach sozusagen da für die 4 Jahre oder für die 3 Jahre, wie es jetzt ist? Oder?
Also ich stelle insgesamt fest, dass Studierenden, dass junge Menschen überhaupt so durchaus das Interesse haben, sich in Projekten zu engagieren. Im Vordergrund steht natürlich, das ist ja auch in Ordnung bei vielen ihr Studium und letztendlich auch der Ausblick, ich weiß nicht, wie lange ich hier bin, aber kenne einige Initiativen, bei denen auch Studenten dabei sind, auch, glaube ich, bei den Fächergärtnern hat Studenten dabei. Ein ganz anderer Bereich, der jetzt sich auf Karlsruhe direkt bezieht, aber studentisches Engagement, sagst du, die Engineers Without Borders, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten. Also ich sehe da eigentlich schon Engagement und Gestaltungswille. Wir haben natürlich mit der Hochschule, mit dem KIT oder mit den anderen Hochschulen auch immer wieder gemeinsame Projekte als Stadt.
Also wir haben ja auch das Korridorthema Zukunft Innenstadt. Also es ist eins der 6 Korridorthemen, die der Herr Oberbürgermeister Dr. Mentrup jetzt sozusagen ausgerufen hat und betreibt ganz intensiv. Und da ist jetzt gerade im Herbst, ich habe jetzt den genauen Termin nicht im Kopf, aber soll eine Befragung der Studierenden stattfinden. Und ein Ziel dieses Themas ist es schon auch die Verknüpfung KIT Innenstadt. Also zum einen, dass die Leute selber praktisch rein und also diese Vernetzung mit Studentenkneipen und so gibt es ja jetzt schon und die Copyshops, aber dass da einfach sich das alltägliche Leben und das KIT-Leben noch stärker vermischen. Aber es soll auch nochmal gefördert und forciert werden, zum Beispiel Uni-Firmenausgründungen, also auch von aus guten Ideen, dass man denen auch Räume anbietet, dass man auch in die östliche Kaiserstraße da auch irgendwie vielleicht ein Gewerbeförderverein oder ein Gebäude oder so, also dass man da einfach nochmal proaktiver tätig wird. Und ich glaube, das würde Karlsruhe schon gut tun, wo ich finde, wo man jetzt auf jeden Fall, also wo ich auch richtig stolz bin und wo ich gern immer mich bewege, ist im Schlossplatz, wenn überall die Studenten da sind und so. Das ist einfach eine Lebendigkeit, die haben andere Städte in der Form höchstwahrscheinlich nicht. Und das finde ich, ist schon auch ein Teil des Stadtbildes, ja, dass wir Studentenstadt sind und dass man es auch sieht. Aber das soll eben noch deutlich verstärkt werden, auch zum Wohle der Studenten. Also das ist ja was Tolles, wenn man dann sagt, okay, gute Idee und ich kriege hier sogar eine Förderung, mit einer Firma hier durchzustarten. Ja, aber das soll tatsächlich erlebbar werden, noch erlebbarer. Ja.
Und ansonsten die Zusammenarbeit mit den Hochschulen, also ich weiß es, wie es jetzt bei uns ist, beim KIT, also dass wir halt dann auch am Überlegen sind, wie wir diese Verzahnung machen, beziehungsweise wie halt eben die Mobilität zu uns reingeht oder auch durch uns durchgeht. Also wir sind ja auch Transitland, könnte man fast schon sagen. Also durch den Campus Süd geht der eine ganze Menge an Personen durch täglich, einfach weil sie entweder mit dem Hund Gassi gehen wollen oder weil sie mit dem Fahrrad, die aus Westachse läuft ja durch den Schlosspark und durch uns durch. Also wie ist da die Zusammenarbeit? Also ist es eher so, dass es dann die Hochschulen auf sie zukommen oder geht dann eher die Stadt auf die hinzu oder wie ist das dann?
Ich glaube, inzwischen kennt man sich ganz gut. Also im Umweltbereich haben wir alle 2 Jahre einen gemeinsamen Workshop, aus dem dann ab und zu auch mal Projekte entspringen. Und wir haben ganz viele Projekte tatsächlich schon zusammen, die teilweise von den Profs initiiert werden. Aber es ist auch durchaus so, weil man sich oft sieht, dass auch mal eine Idee aus der Stadt am KIT aufschlägt und man sich dann überlegt, naja, wo könnte es denn passen? Wir haben ja KIT im Rathaus und das ist ja auch immer spannend. Und auch da verknüpft man sich einfach, vernetzt sich. Also ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Quartier Zukunft ist auch so ein Projekt, bei dem die Stadt immer wieder dabei ist und gerne dabei ist. Das passt auch wunderbar in das grüne Stadt-Thema, weil es eigentlich jetzt so ein Quartier besonders rausgreift und entwickelt. Aber auch ansonsten Thema Nachhaltigkeit ist ja beim KIT in einigen Fakultäten und da sind überall die Verbindungen da. Auch die Bereitschaft der Stadt, da gerne zusammenzuarbeiten. Manchmal müssen wir ein bisschen dämpfen, weil wir kein Geld haben. Aber grundsätzlich bringen wir uns da sehr gerne ein.
Auch Sanierungsgebiet jetzt hier in Stadt Ost ist KIT auch ein ständiger Partner. Die waren bei allen Workshops dabei. Also es war auch toll. Und da geht es natürlich auch ganz konkret jetzt um den Vorplatz vom KIT, östliche Kaiserstraße. Wie wird sich die entwickeln? Gibt es da eine Aufenthaltsqualität? Gibt es da Cafés, die Stühle rausstellen können? Und
darauf warte
ich. Genau, also da und da waren die Kollegen vom KIT echt immer sehr aktiv dabei.
Das war bei den anderen Hochschulen, weil wir sind ja nicht nur KIT.
PH ist auch noch sehr aktiv. Also nehme ich jetzt mal war, also auch gerade im ökologischen Bereich, haben wir jetzt auch so einen PH-Garten, der promiert wurde, ist auch ganz vorbildlich. Und da gibt es auch im kulturellen Bereich viele Verknüpfungen. Die anderen Hochschulen sind auch alle bekannt und es gibt mal ein Projekt, aber es ist weniger, könnte vielleicht ein bisschen mehr sein, wobei ich jetzt nicht bewerten kann, wie das in den anderen Dezernatsbereichen aussieht. Ja. Ob es jetzt auf die Bereiche Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz bezogen. Also da sind auch Kontakte da, aber nicht so ausgeprägt.
Ich denke, es ist auch einfach größentechnisch relevant. Also ich meine, HFM und HFG, die sind alle relativ klein im Vergleich zu KIT.
Ja. Aber Hochschule Karlsruhe, wir haben zum Beispiel mit den Verkehrsplanern dort jetzt ein Projekt laufendes Go Karlsruhe, das auch toll gut läuft, jetzt auch für Fußgängermobilität.
Ja, mit den HFG gibt es natürlich auch viel Zusammenarbeit, aber halt weniger in diesen Bereichen.
Ja. Ja, das stimmt, das ist dann eher kulturelle, ist ja klar.
Wobei das jetzt ganz spannend ist, dass dieses grüne Stadtprojekt eigentlich zwei weitere Bereiche bedarf und auch sich so ein bisschen erschließt. Das eine ist tatsächlich, dass aus dem Bereich Kultur durchaus Offenheit da ist, und das ist auch wichtig, weil wir brauchen ja auch Transportmedien und das Klassische, also wir haben den ausgestreckten Zeigefinger schon lange abgeschafft, aber die klassische Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung, die bedarf schon noch an der einen oder anderen Seite Ergänzung, und unsere Kultureinrichtungen sind da offen, also da sind erst Anfänge gemacht, da erhoffe ich mir noch mehr, dass wir das Thema auch tatsächlich mit den Kultureinrichtungen erschließen können. Und was wir schon vor Jahren mal begonnen haben, und jetzt hatten wir einen Culture Climate Workshop, wo auch übrigens das KIT bei war, was da wieder deutlich zutage kommt, da haben wir großes Nachholbedürfnis. Wir müssen eigentlich in den Bereich Psychologie, Soziologie gehen, weil es immer klarer wird, wir müssen andere Werkzeuge entwickeln, um die Bevölkerung anzusprechen. Also wie schaffe ich eine positive Stimmung? Wie nehme ich die Leute mit? Wie zeige ich, dass Gewinn letztendlich auch für den Einzelnen möglich ist? Da bemerke ich immer mehr, dass wir mit unseren herkömmlichen Werkzeugen bei der Gruppe von ungefähr 15-20% der Bevölkerung stehen bleiben, die tatsächlich über so naturwissenschaftliche Ansprache erreichbar sind. Aber wir brauchen viel mehr.
Also das merke ich auch bei meiner Arbeit. Also gerade Mobilität ist halt eine Gewohnheit, und dann, wie kriegt man die Leute aus der Gewohnheit raus? Das ist ein schwieriges Thema. Dann kommen wir noch zur internationalen Zusammenarbeit, weil es ist ja European Urbanism. Ich habe gehört, es gibt ja jetzt auf europäischer Ebene so eine Stadt, so eine Stadtförderung, wo auch Karlsruhe mit dabei ist. Da ist Frau Wagner vom Stadtplanungsamt mit dabei, aber ansonsten auch, wie ist denn da international Karlsruhe aufgestellt?
Also das ist das PUM-Projekt für Urban Mobility. Und das ist in der Tat, also es nimmt uns auch gerade sehr in Beschlag. Also einzelne Personen von uns sind da vollauf mit eingedeckt. Und das, da geht es ja darum, dass die EU auch mal von den Städten eine Rückmeldung kriegen will. Was interessiert uns wirklich? Mhm. Auf welche Förderprogramme würden wir denn anspringen? Mhm. Welche Erlasse der EU kennen wir überhaupt? Mhm. Und was muss auch die EU tun, um da mal mit den Städten in Kontakt zu kommen? Und das ist mit Sicherheit sehr fruchtbar. Mhm. Da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir da in der Koordination, also eine Federführung auch bekommen haben. Das ist jetzt gerade unser zentrales Projekt, das auch große, also viel Arbeitskraft absorbiert. Ansonsten sind wir eigentlich eher so im lockeren Austausch. Also jetzt war eine Kollegin in den USA, wo es auch nochmal um Öffentlichkeitsbeteiligung geht, um verschiedene Prozesse. Wie kriegt man Planung praktisch mit der umgebenden Bevölkerung diskutiert? Es war so ein Austausch.
Ja, also wir machen es vielleicht auf einer Ebene drunter. Also wir haben ein konkretes Projekt, das Dachprojekt. Das ist mit Winterthur und Salzburg, also Dach für Deutschland, Österreich, Schweiz und Schweiz, das wir jetzt in der zweiten Phase auch haben. Also die erste war mehr so eine Analysephase. Jetzt soll eigentlich was bei rumkommen zum Thema Energieeffizienz hauptsächlich in Städten. Wir haben eine Zusammenarbeit, ein Projekt mit Nancy, einer unserer Partnerstädte. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass man manchmal über das KIT oder andere Hochschulen, also ich war mal bei AIFA, als wir Franzosen da waren, und die Umweltamtsleiterin von Paris, war ich mal in einer Tagesveranstaltung involviert. Es ist tatsächlich ein Kapazitätsproblem und deshalb läuft vielleicht nicht so viel, wie laufen könnte. Es ist auch ein bisschen, muss man zugeben, ein Sprachproblem. Es ist nicht so, dass alle so fließend Englisch können, dass kein Mehraufwand entstünde, und dann wäre es dann teilweise nicht leistbar. Das wird vielleicht mit der Zeit ein bisschen anders werden. Wir sind im deutschen Klimabündnis und im Städtebündnis für Biodiversität. Also wir sind gut vernetzt, aber international steht noch mehr an. Das muss aber wachsen, und es müssen auch auch die Kapazitäten, die Ressourcen und auch die Fähigkeiten international zu arbeiten dazu passen. Und es sind halt einfach, wir sind eine Verwaltung, das muss sich entwickeln, das passiert nicht von heute auf morgen. Wir können nicht einfach 10 Leute einstellen und dann haben wir so eine Abteilung, sondern es gibt natürlich so eine internationale Abteilung, die aber sehr klein ist bei der Stadt und sehr viel macht, auch viel im Wirtschaftsbereich, das in die einzelnen Einheiten, Ämter und Gesellschaften zu tragen, ist sicherlich auch eine Zukunftsaufgabe.
Also es ist auch nicht einfach, das Sprachproblem ist das eine. Letztens habe ich dann auch versucht, was auf Französisch vorzutragen. Das ist dann, ist mir dann unterwegs dann auch aufgefallen, boah, das nochmal, die Fachvokabular ist schon nochmal extra. Ja. Muss man erstmal extra üben auch. Und das andere ist aber einfach, dass auch halt doch die Rahmenbedingungen schon unterschiedlich sind. Wir waren viele in Nottingham, haben da mit den Kollegen aus der Partnerstadt Projekte verglichen. Und es sind immer so Nuancen, die es dann doch einfach anders machen nochmal. Und da kann man nicht sagen, ach, tolle Idee, da mit der gehe ich jetzt nach Hause. Es sind eher dann wirklich weit entfernte Impulse und die muss man dann transformieren. Manchmal war ich mir auch nicht ganz sicher, ob die verstanden haben, warum das bei uns so läuft und ob wir verstanden haben, warum das bei denen so läuft. Da muss man ja dann auch nochmal ganz viel Steuerrecht, Kommunalrecht, politisches Parteiensystem muss man dann wirklich verstehen, um dann auch zu verstehen, warum sich eine Firma da dort so ansiedelt und hier eben anders oder so. Also da spielt einfach vieles mit einer Rolle. Wir hatten auch Projekte in Temeschwar, da über die Sanierung, weil die Altstadt dort komplett saniert werden sollte und das haben die bestimmt auch gemacht. Aber auch da ist mit dem Austausch über Fördermodalitäten und so, da hängt einfach ganz, ganz viel hinten dran und die Erklärungen waren echt enorm. Also das hat schon immer noch mal so extra Schwierigkeiten, finde ich.
Also wenn es ins Konkrete geht, treten diese administrativen, aber auch manchmal auch mentalen Unterschiede schon stark zutage. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass es wachsen wird. Wir hatten vor einigen Wochen hatten wir eine amerikanische Professorin da, die wollte wissen, wie funktioniert in Karlsruhe die Energiewende. Und wir werden ja immer wieder auch damit konfrontiert, dass gesagt wird, naja, was ihr da macht im Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, das wird die Welt nicht retten, was grundsätzlich erstmal stimmt. Andererseits, wenn wir unsere großen vorhandenen Möglichkeiten als Role Model nicht nutzen, wer dann? Ja. Und ich glaube, ich sehe das auch bei Kollegen, beispielsweise in Freiburg, Freiburg hat ja schon in einigen Bereichen einen gewissen Ruf, dass dieses internationale Schauen nach guten Beispielen gerade in Deutschland zunehmen wird, dass das auch die Chance ist, Nachhaltigkeit zu verbreiten, dass das aber natürlich auch noch mehr internationale Offenheit unsererseits bedarf.
Aber Sie haben ja gesagt, also Biodiversität halt in Deutschland, also das, ist das ein Thema, was immer stärker kommt? Oder also man hatte jetzt halt eben, nachdem ein gewisser Präsident dann meinte, er steigt aus Paris aus, hatte man ja den Eindruck, dass sämtliche Städte auf der Welt gesagt haben, so nicht. Und dann halt gesagt, wir machen trotzdem weiter. Und also, dass das wirklich von den Städten jetzt hauptsächlich kommt, also der größte Teil der Weltbevölkerung lebt ja in Städten.
Ja, immer mehr. Ja, sagen wir mal so, die Städte, glaube ich, waren schon immer sehr stark handelnd, auch weil sie halt am nächsten an den Bürgern sind. Also und das ist ganz wesentlich. Genau. Wir werden ja auch konfrontiert. Ne? Also letztendlich spielt ja auch sich vieles über persönliche Konfrontationen ab. Also unsere Naturschutzverbände, die kommen halt zu mir und ich kenne die alle und es ist mir ein Anliegen, die einzubinden. Und da entsteht eine ganz andere Gesprächskultur und auch ein anderer Pragmatismus, als wenn das nur auf gesetzgebender Ebene ist. Aber wir brauchen die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Deshalb sind die anderen Ebenen enorm wichtig. Und deshalb ist auch Europa wichtig. Das ist, wird ja oft geschmäht, aber gerade im Umwelt- und Naturschutzbereich gibt es viele gute Beschlüsse, die Umwelt und Natur zugutekommen. Da wünsche ich mir auch noch mehr beim Klima. Ja. Und was auch nicht unwesentlich ist, die Förderkulissen von Brüssel sind natürlich auch eine hohe Motivation. Mhm. Also alle Städte sind immer klamm, weil auch immer viele Projekte aus allen Bereichen dastehen. Ja, ich meine, es ist eben halt auch kommunal ist alles. Das ist eben Sport und Kultur und Stadtentwicklung und so und Feuerwehr und alles andere noch dazu. Die brauchen alle Geld. Deshalb ist es immer ein harter Kampf, um die Möglichkeiten, Projekte zu verwirklichen. Und da helfen Förderkulissen unheimlich. Also wir brauchen ja auch immer die politische Zustimmung. Wenn ich im Gemeinderat sagen kann, manchmal, ich habe eine 90% Förderung, dann ist das eine ganz andere Offenheit, als wenn ich sage, ich brauche jetzt 300.000 Euro und im anderen Fall 30. Mhm. Und deshalb sind diese internationalen, weit überregionalen Einrichtungen auch sehr wichtig für uns. Also ohne die schaffen wir es auch nicht.
Gibt es noch Anekdoten aus Ihrer Zeit hier? Oder irgendwie so?
Also ich habe eine kleine Geschichte, die mir darstellt, wie wir uns zwischen vielen gut meinenden Bürgerinnen und Bürgern bewegen. Und zwar, ich bin auch für die Abfallwirtschaft und den Winterdienst, der ist da immer angekoppelt zuständig. Und ich hatte mal am gleichen Tag im Abstand von einer Stunde zwei Anrufe eines Bürgers, der sagte, die Brücke hat da viel zu viel gesalzen. Das war ein Naturschützer. Und eines anderen Bürgers, das war ein Fahrradfahrer, die Brücke war viel zu wenig gesalzen. Also das zeigt eigentlich sehr schön, auf was für einem Grad wir uns immer bewegen müssen und dass eben oft der Kompromiss, den wir dann finden, niemand zu 100% gefällt, dass das aber nicht allen Menschen zu vermitteln ist. Also das fand ich damals sehr amüsant, die zwei Anrufe innerhalb kürzester Zeit.
Ja, ich glaube, die beschreibt so insgesamt die Arbeit hier. Ja, das ist ja auch dieses, man steht immer im Spannungsverhältnis, ja, Wohnungsbau, Klimaschutz, Flächensparen, die Kleingärtner, die sich jeder persönlich angegriffen gefühlt haben, weil wir einfach geprüft haben, ja, wo kann man sinnvoll tatsächlich Wohnungsbau unterbringen. Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist, dass wir da weiter sind mit den Kleingärtnern und dass jetzt auch ein Kleingartenbeirat gegründet wird. Also oft haben wir auch dann solche schmerzhaften Geschichten nochmal ein gutes Ende, wenn sich alle bemühen. Und ich fand auch, da war auch unser OB sehr, sehr offen und hat wirklich gut zugehört. Aber so dieses, dass man eigentlich das Betttuch an allen Zipfeln packen müsste, das zeichnet die Arbeit schon aus.
Ja. Okay. Am Ende wird alles gut. Wenn nicht alles gut ist,
ist es noch nicht das Ende.
Sagt Oscar Wilde.
Das war die erste Folge von European Urbanism, dem monatlichen Podcast über europäische Städte aus europäischer Sicht. Neue Folgen immer am ersten Freitag im Monat, 19 Uhr auf Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Sandy Jeschke, die Musik ist von Erwin Schmidt und die Technik von Campus Radio Karlsruhe. Hier ist Sön.